Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Regionen Salla und Ruka-Kuusamo. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Das ist der Mann, der eben sich noch einen Schluck Wasser reingeballert hat. Stilles Leitungswasser von mir, Kredenz, in einem wunderschönen Glas. Hat das geschmeckt, Jochen?
Das war das beste Wasser meines Lebens. Ahoi, liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei der neuen Folge von Reisen, Reisen, der Podcast. Mit dem anderen mir gegenüber, Michael Dietz, der Wasserkredenzer Nummer 1 auf diesem Erdball. Michael Dietz.
Ich habe Jahre gebraucht, um zu wissen, welche Temperatur dein stilles Wasser haben muss.
Ja.
Mittlerweile habe ich es raus. Ich bereite das stundenlang vor, bevor du kommst. Und dann stelle ich es ja einfach wortlos hin. Du lächelst mich an mit so einem... Genau mit diesem Blick, vor dem ich Angst habe. Und schon geht's los und schon seid ihr mittendrin in dieser verrückten Welt von Reisen, Reisen. Heute kommt noch ein Gefühl bei mir dazu, das ich selten habe. Heute kommt, ja, ich weiß gar nicht, ob es zu Todsünden dazu gehört bei diesen christlichen Glaubensgemeinschaften, aber es ist Neid.
Ach.
Ich bin sehr, sehr neidisch auf Jochen Schliemann. Das ist selten. Also das ist wirklich selten, dass ich auf dein Leben, auf deinen Körper,
ja, auf mein Aussehen,
also auf dein Aussehen schon viel neidisch zu holen, bin. Also, ja. Ich bin aber neidisch auf den Trip, den du gemacht hast. Und schweren Herzens habe ich dich ziehen lassen, alleine ziehen lassen. Das war die Realität, auch unsere Reiserealität, auch wenn das immer so nach außen so blumig klingt.
Komm bald wieder.
Es klappt auch nicht immer alles so, wie man es möchte. Jochen ist alleine los nach Lappland, nach Finnisch-Lappland. Und auf der einen Seite bin ich neidisch, auf der einen Seite freue ich mich unheimlich, wenn du meinen Neid in irgendeiner Form bestätigst.
Ja, das ist, da mache ich dir heute eine Riesenfreude, glaube ich. Also da auch das Gefühl kenne ich ja selten, dass ich in dir Freude auslöse, aber heute ist es tatsächlich der Fall. Also ich kann ja mal kurz so andeuten, was das so alles so wird.
Mach uns mal heiß.
Ich mache euch mal heiß. Ich mache euch sozusagen wirklich heiß, weil für viele Menschen ist Lappland und Finnland, glaube ich, oder ja, ist, glaube ich, ein Winterziel. Viele Menschen denken bei Lappland und Finnland an Winter, an die Polarlichter und so. Und ich sage, nachdem ich jetzt zurückgekommen bin und ich war im August da, August 2022, es ist definitiv ein Sommerziel, von mir aus auch, aber 1A-Sommerziel. Also keine Alternative, kein Kompromiss oder so. Finnisch-Lappland im Sommer ist der Hammer. Und es ist, tut mir leid, Michael, es ist ein Traumurlaub, für mich auf jeden Fall. Und es ist wirklich egal, wie man diese Region bereist. Sei es mit dem Camper, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß geht sogar auch, da kommen wir auch noch zu. Es ist einfach wundervoll und ein ganz besonderer Ort, der so viel Charakter und Schönheit hat, wie ich das vorher tatsächlich in der Theorie gedacht hatte oder gehofft hatte, aber gar nicht, also vor Ort kam noch mal einer drauf.
Also hat sich erstmal alles bestätigt und du wurdest auch noch überrascht.
Ich bin euphorisiert. Ich bin ja auch wirklich erst gestern.
Also er ist euphorisiert, er klingt so, wenn er euphorisiert ist. Ja, denkt euch so ein bisschen, denkt euch einfach irgendwie dieses Emoji von diesem tanzenden Typ dazu. Ne? Und macht das in die Stimme von Jochen rein und dann sagt er nochmal, ich bin euphorisiert.
Ich bin euphorisiert, ich bin wirklich, ich bin ja gestern erst zurückgekommen und ich bin wirklich noch voll drauf. Also es ist wirklich toll. Ich war unterwegs hauptsächlich in den Regionen, oder ich war unterwegs in den Regionen Salla und Ruka-Kuusamo im tiefsten, ursprünglichsten Lappland, Finnisch-Lappland. Und es hat mich wirklich tief bewegt.
Ganz kurz, Tiefbewegung. Ich war ja schon, du auch, wir waren ja beide schon in Helsinki, ganz im Süden von Finnland.
Ja.
Lappland ist ganz, 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 ganz im Nordosten.
Ja, genau. Also es ist sogar relativ nah an Russland dran.
Ja, ja, an der Grenze zu Russland.
Genau, und Lappland ist eine Region, komme ich nachher noch drauf, aber Lappland ist letztlich eine Region, die sich auch über mehrere Staaten erstreckt inzwischen. Mhm. Es gibt ja viele Menschen, wenn du sagst, ich fahre nach Lappland, sagen sie wie jetzt Finnisch-Lappland oder Schweden, Norwegen, Russland eher gerade nicht.
Ja.
Aber das erstreckt sich über mehrere Staaten. Und in dieser nächsten Stunde, die wir jetzt zusammen verbringen werden, lieber Michi, wirst du hören, wie ich Bären beobachte.
Bären.
Ja, echte Bären. Wilde Bären. Ich werde sammeln wilde Bären. Jetzt wieder die kleinen Bären, die man essen kann.
Das ist ein interessantes Wortspiel, danke.
Wir machen Mitternachtswanderung, weil es natürlich unglaublich lange da hell ist. Und ich habe wirklich den Begriff Schlaraffenland. Das ist das erste Mal im Leben, ist mir dieser Begriff eingefallen, als ich dort durch die Wälder gelaufen bin. Das wird alles nachher noch präziser werden. Da wächst Essen an jeder Ecke. Und es ist hervorragendes Essen. Okay. Ich habe da nicht an einer Baumrinde genagt oder so, sondern hervorragendes Essen, für das man sonst viel Geld und viel Mühe auf sich nehmen würde. wir fischen, wir sammeln gemeinsam Pilze, wir stehen Auge in Auge mit majestätischen Rentieren. Ich habe wirklich mit Rentieren irgendwie sozusagen fast gespielt sozusagen. Wir sitzen am Lagerfeuer, wir schlafen in Blockhütten, wir lernen ganz viel über die Finnen an sich und und ich stelle einen tatsächlich, und das machen wir verdammt selten, und du weißt, was das bedeutet, ein hochromantisches Hotel vor, also eigentlich eher so ein Gästehaus. Ihr wisst ja, wir machen keine Hoteltipps, aber das muss man erwähnen, weil so etwas Besonderes habe ich selten an Unterkünften erlebt. Das ist nur so ein kleiner Teasing auf das, was jetzt auf uns zukommt.
Du warst ja nur 2 Jahre da und hast so viel erlebt.
Es hat viel mit mir gemacht, ich sag's dir jetzt ganz ehrlich.
Ich mag das.
Ich war ja so ein paar Tage da und es ist, man, kennst du diese Dinger, wo man so wiederkommt, so Reisen, wo man wiederkommt und denkt, ich war ein Jahr unterwegs. Mhm. Weil es einen einfach so tief greift. Also es gibt so Sachen, die passen so zu einem, und ich glaube, dass das vieles, was ihr Menschen da draußen, was wenn wir uns auch manchmal unterhalten oder auch ich kann ja hauptsächlich nur für mich sprechen, so irgendwie, was man so sich manchmal wünscht, auch von Reisen oder so, halt eine Alternative zum Alltag. Und wir sind ja nun, also wir beide sind ja zumindest irgendwie gerade in so einem Alter, wo wir relativ viel arbeiten und so. Das ist da wirklich eine sehr menschenleere, wunderschön von der Natur regierte Gegend, die ganz viel mit einem macht, die einen aber auch nicht mal nur die ganze Zeit anschreit. Da steht jetzt nicht der schönste Baum der Welt, sondern da stehen einfach 8 Milliarden Bäume und sagen dir nichts, aber die sind irgendwie da. Und wenn du da ein paar Tage drin verkehrst, so wenn du da irgendwie unterwegs bist, dann tut das was mit dir.
Ich finde ja den Aspekt zu sagen, man kommt irgendwo hin, und das hat man nicht immer, das ist ja tatsächlich selten, dass man sofort nach einem Tag schon eigentlich die nahe Vergangenheit vergessen hat und so irgendwie da tief drin steckt und es erstmal kapieren muss und beschäftigt ist erstmal. Also klar, man beim Reisen hat ja auch manchmal mit Runterkommen zu tun, aber natürlich auch damit, die Speicher mit anderen Ideen, mit anderen Eindrücken vollzuhauen. Und wenn man irgendwo hinkommt und das sofort passiert, sehr spannend.
Ja, es ist tatsächlich so, dass du halt auch beim Reisen möchtest du ja auch sehen, wie andere Menschen leben oder wie anderes Leben funktioniert, wie andere Ecken der Welt funktionieren. Und das ist da tatsächlich so. Und es ist ja gar nicht so weit weg, ne? Also ich meine, wie kommst du nach Lappland? Also du reist meist, wenn du nicht schon in Skandinavien unterwegs bist, was viele Leute machen, die ich da auch getroffen habe. Natürlich sind viele Leute mit dem Camper unterwegs oder fahren Richtung Nordkap, ne? Ist ja auch so ein Sehnsuchtsziel in Skandinavien und eigentlich auch in ganz Europa. Du kommst meist, wenn du wirklich für Lappland nach Finnland reist, über Helsinki. Sei es jetzt mit dem Flugzeug, mit dem Auto, mit dem Camper. Es kommen auch
sogar Fähren
an, genau. Ja. Von Travemünde, meinem alten Heimatbundesland Schleswig-Holstein, fährt eine Fähre über Nacht oder noch länger, also deutlich länger, eine Autofähre oder halt so eine Personenfähre nach Helsinki. Wunderschöne Orte, wunderschöne Wege zu reisen. Und du, wie du schon sagtest, wir haben ja mal eine Folge zu Helsinki gemacht.
Ja.
Hört euch die gerne mal an. Helsinki ist auch Finnland, aber eine ganz andere Version davon. Eine wundervolle, eine urbane, eine spannende, auch eine schöne. Aber Helsinki ist jetzt nur ein Zwischenstopp. Also, weil von Helsinki reist du letztlich, also wirklich sozusagen, wenn du mit dem Lineal auf dem Globus einfach gerade nach oben zeichnen würdest, reist du einfach erstmal ganz straight nach oben. Einfach den Globus hoch sozusagen. Das ist jetzt nicht wieder mit meiner Nord-Süd-Schwäche, du reist einfach echt nach oben.
Ja, so, ne? Ja.
Richtung Norden. Und am Anfang hat man noch so ein paar Ausläufe der Zivilisation, da sieht man nochmal so ein Dorf oder so ein paar Siedlungen oder so, und irgendwann kommt nur noch Wald. Und es kommt Wald, Wald, Wald. Also nicht dieses so, jetzt, ey, da kam eine Stunde Wald oder so, sondern richtig, richtig viel Wald. Also Wald, Wald, Wald. Stundenlang. Bäume, Bäume, Bäume. Viele Nadelbäume ragen relativ spitz so in den Himmel. So ein paar Lichtungen zwischendrin, aber die sind manchmal felsig, aber die sind auch grün. Und viele, viele Seen, mal riesige Seen, wo du denkst, meine Güte, das ist fast irgendwie ein Fjordsystem oder so, ne? Skandinavien, Fjord oder so, spukt dir mir im Kopf rum.
Ja, du bist nicht am Meer, du bist mitten auf dem Land.
Du bist auf dem Land, ja. Auch kleine Seen und so weiter und dann wieder Wald. Und du weißt es ja, wir haben ja neulich diese Folge gehabt zu Irland und da habe ich auch sehr viel über Grün gesprochen und da regiert ja auch Grün. Hier ist es auch grün, aber ein anderes Grün, vielleicht so eine Art, so ein dunkleres Grün.
Okay.
Also so ein erdigeres Grün oder so. Weißt du, also dieses Waldgrün.
Und ich habe aber auch so ein, also für mich ist, wenn ich jetzt in meinem Kopf so rumstöber, so ein skandinavisches Grün irgendwie ein anderes Grün als das irische Grün.
Ja, es ist, ich habe darüber tatsächlich nachgedacht. Ich glaube, es ist dieses, das Einzige, was ich so ein bisschen dem irischen so glich sozusagen, war so, war dieses auf den Lichtungen, wo dann einfach so ein Moos-Grasbewachs war. Ja. Und sonst war es halt wirklich dunkler. Und der Grund ist banal. Es regnet halt relativ oft. Das merkst du auch während der Fahrt. Also das ist wirklich wechselhaftes Wetter. Du erinnerst dich, das hatten wir auch mal vor ein paar Jahrzehnten, Niederschlag.
Ach so, das Wasser von oben. Ja, genau,
ne? Ja. Mal Schnee im Winter, verdammt viel Schnee im Winter, wurde mir immer wieder erzählt, aber halt auch Regen. Und dieser Bilderbuchwinter, um den es immer so geht bei den Geschichten, der ist so bis minus 35 Grad. Was viele Leute aber nicht wissen, im Sommer, in diesem relativ kurzen, aber grandiosen Sommer in Finnland, kann es bis zu 25 Grad warm werden. Also ich glaube, die Average Temperatur, also so diese Durchschnittstemperatur, ich hatte immer so 18, 19 oder so. Mhm. Mal auch so 15, 14 so, ne? Aber wirklich angenehm, also nicht schlimm oder so. Und du fährst und fährst und fährst und Wald, 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 See, wieder ein Wald und so weiter. Und kommst irgendwann an in einem Ort, ach so, im Flieger ist eine Stunde wär's, im Auto ist es 9 bis 10 Stunden. Es gibt auch Nachtzüge übrigens nach Lappland. Genau.
Die Finnen haben ein super Zugsystem. Ja. Ja, auch gerade mit Nachtzügen, das läuft tippitoppi 1A, kann man nur empfehlen.
Also du steigst wirklich 23 Uhr in Helsinki ein, morgens um 11 Uhr in Lappland aus. Wie schön kann es sein? Ne? Also Wald kommt danach auch noch genug. Also verpasst jetzt nicht, also verpasst schon was Tolles, aber jetzt, also es geht weiter mit dem Wald. Ne? Kommst irgendwann an in der Stadt namens Rovaniemi. So.
Ach, das habe ich auch schon mal gehört.
Ja, es gilt so als Hauptstadt Lapplands. Mhm. Ne? Und es ist so ein bisschen bekannt für so ein, zwei Sachen, die ich jetzt mal kurz nenne, auch wenn es heute eigentlich hauptsächlich um was Ländliche geht. Rovaniemi selbst ist eine relativ moderne Stadt, hat ein paar ganz gute Museen, auch irgendwie eins zur Geschichte Finnisch Lapplands. Und vor allen Dingen und verläuft durch diesen Ort die Grenze zum Polarkreis.
Oi.
Da ist dann so eine Markierung, da stellen sich dann alle rauf und sagen, guck mal, hier rechts ist der Polarkreis, hier ist er noch nicht. Ne?
Schön Selfie.
Genau,
hast du auch
sowas
gemacht?
Ich habe sowas. Ich bin da so lang gelaufen, habe sowas gefilmt. Ich dachte, ich bin kurz Influencer, stelle ich ins Internet, ist richtig stark geworden. Ich denke, das wird unser Durchbruch bei Instagram werden. Also, ich habe alles gegeben. Wo ich aber auch noch was gemacht habe, ist tatsächlich, da ist auch noch die offizielle Heimat des Weihnachtsmannes in Rovaniemi. Ja, da kommst du dann so an, das ist natürlich im Winter hauptsächlich interessant, da ist dann so ein Dorf irgendwie, auch für Kids irgendwie, für Kinder hochgezogen und dann gehst du durch so ein, das heißt dann Santa Claus Office, ne? Das Office vom Weihnachtsmann und da gehst du durch so ein paar Gänge durch, dann ist da ein bisschen Tralala und ein paar Geschenke und so, da dachte ich, komm, mach ich, ne? Stand auch so Eintritt umsonst und so, wäre ich ja sofort, finde ich ja sofort super, ne? Bin da reingegangen. Aber wenn du denn den Weihnachtsmann in seinem Büro treffen willst, ja, und dann ein Foto machen willst. Du
musst noch 20 extra zahlen.
Genau, du darfst kein Foto oder Video machen, sondern eine Elfe, oder ja doch, eine Elfe, glaube ich, macht ein Foto von dir und ein Video. Und wenn du das Foto und das Video haben willst, als Digitalversion, musst du 35 bis 45 Euro bezahlen.
Alter. Ja gut, der Weihnachtsmann muss auch von irgendwas leben. Der muss diese ganzen Schlitten ja instand setzen, weißt du, der muss ja, also...
Also das mit den Rentieren mal nicht selbst, weil die habe ich alle getroffen. Die sind alle entspannt selbst unterwegs im Sommer. Ich habe gesagt, also daran glaube ich jetzt nicht. Stichwort Weihnachten und so. Komm, ich gehe mal weiter und kaufe mir lieber irgendwie ein Käffchen oder so. Aber das sei auch alles so kurz erwähnt. Wir wollen raus. Wir wollen wirklich nach Lappland rein, in die Natur.
Weg vom Weihnachtsmann.
Weg von Menschen. Das ist gar nicht so böse gemeint. Okay. Aber da sind aber nicht viele. und das ist so krass. Und wie gesagt, hätte ich nicht gedacht. Ich fahre erstmal wieder so stundenlang durch den Wald. Die Bäume sind witzigerweise für mich auf gar nicht so hoch gewachsen, je höher man kommt, je weiter man in den Norden kommt. Vielleicht auch wegen dieses Polarklimas, dass sie nicht mehr so ganz stark nach oben wachsen. Aber es sind halt verdammt viele. Es ist auch Mischwalde zwischen Laub- und Tannenbäume und so. Große Berge gibt es auch nicht. Ne? Also höchstens so ein paar Hügel, sag ich mal, die nennen die schon Berge. Die haben auch manchmal so ein paar Sachen, siehst du so als Skigebiete, wo auch so Abfahrten gemacht werden, aber es hat nichts mit den Alpen zu tun.
Hast du da gestanden und hast gesagt, das ist kein Berg.
Naja, als Schleswig-Holsteiner ist das schwierig mitzuteilen, aber sie haben sich immer so, ich habe mit vielen Finnen geredet und die haben immer so ein bisschen gesagt, so, ja, wir haben ja nicht so große Berge wie in den Alpen oder so. Ich so, Leute, ihr seid die Skination. Ne? Also so sind sie ja eigentlich. Ne? Es ist ja sogar, es heißt ja sogar, dass die Samen, also die Bewohner Lapplands, also die Ureinwohner sozusagen, dass die ja den Ski erfunden haben. Vor tausenden von Jahren ist es tatsächlich einfach wieder durch Umstände geboren, weil da damals noch mehr Schnee lag als jetzt im Winter, dass es einfach ein Fortbewegungsmittel geben musste. Und wenn da 3 Meter Schnee fällt, der auch noch zufriert, was willst du dann machen? Und deshalb kommt der Ski. Also mehr Ski, Mutter der Skiwelt kann man ja kaum sein.
So.
Ne? Sie haben auf jeden Fall gesagt, so, ja, die Hügel sind ja nicht so groß und so. Die sind halt nicht so groß und es ist ein bisschen grölliger wegen der Eiszeiten, die ganze Landschaft da halt so geformt haben. Die entscheidende Zahl kommt jetzt aber, in Lappland leben weniger als 2 Menschen pro Quadratkilometer. So, Alter. Das sind wir beide auf dem Quadratkilometer verteilt. Das ist schon gut.
Das ist gut.
Das ist gut.
Also wenn man gerne allein ist, ist das gut.
Ja. Und was es mehr gibt?
Rentiere?
Rentiere, genau. Ja, also es gibt wirklich verdammt viele Rentiere. Und das ist das so, was sie auf der Straße begegnen. Das heißt, immer wenn du fährst durch diese wunderschöne Landschaft.
Sind die da?
Bist du ein bisschen höher, bist du ein bisschen niedriger, manchmal siehst du über die ganze Ebene und dann fahren alle so, da staunen sich so 2, 3 Autos, die da halt so unterwegs sind auf dieser Riesenstraße, weil halt so ein paar Rentiere da drauf sind, ne? Und sich so ein bisschen aufhalten sozusagen.
Ja, weil die da wohnen. Also wir haben ja quasi die Straße durch den ihr Wohnzimmer gebaut. Ne?
Genau, die wohnen da, die laufen da im Sommer halt so rum. Ja. Hm. Und irgendwann, nach ganz viel Waldfahrt und ganz viel Natur und so einen Eindruck kriegen von der Größe und dieser Tiefe dieser Landschaft oder so, halte ich vor einem Grundstück und da steht, also in wenigen Grundstücke, und da steht ein wunderhübsches skandinavisches Haus hinter einem weißen Zaun. Also es ist ein weißer, gemalter Zaun, sozusagen wunderschöner Zaun, und dahinter steht dieses noch so ein paar Metern, so noch so einer kleinen Auffahrt, so ein großes, gelbes skandinavisches Haus.
So ein Holzhaus.
Ja, genau, aber ein bisschen größer so. Also okay. so nicht so wie so für zwei Personen, sondern so, du denkst, ja, da passt schon einiges rein. Ich steige aus, gehe durch diese weiße Pforte durch, ne, die erst verschlossen ist. Drin brennt Licht. Draußen ist das Wetter immer noch so durchwachsen, aber wunderschönes Wetter, also dieses wechselhafte Wetter. Also dieses gelbe Haus thront gerade so ein bisschen so vor diesem blauen Himmel mit diesen Wolken. Der Himmel, da passiert irgendwas. Und dann gehe ich so die Treppe hoch zum Eingang, diese weiße Tür, und gehe rein. Und da ist ganz viel helles Holz, skandinavisch smarte Einrichtung, also halt alles relativ spartanisch, aber auch viel Holz, aber halt so eher so helleres und sehr, sehr offener Raum, große Fenster. Und du kannst relativ früh vom Eingangsbereich halt irgendwie gucken auf das Wohnzimmer und durch die Scheiben ins Wohnzimmer rein und dann nochmal durch die großen Scheiben aus dem Wohnzimmer raus auf so einen riesen See. Das heißt, es ist ein wunderschönes Haus an einem See, also der Traumort, den ich mir in dem Moment gewünscht habe. So.
Und das war jetzt nicht ausgedacht von Jochen Schliemann. Dieses gelbe Haus mit diesem See, mit diesem weißen Zaun gibt's wirklich.
Das gibt's wirklich, ja, natürlich. Wir sind gerade in der Realität, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Ich löse später noch auf, was es ist, aber ich wollte nur sagen, das ist etwas, das hat für mich diesen Tag der Anreise durch diese große, große Natur, da nochmal abgerundet, dieses Haus zu haben und da drin zu sitzen und irgendwas und was zu verstehen. Also ich habe mich da hingesetzt und habe irgendwie vorm Kamin gesessen und habe so nachgedacht, das ist nicht ausgedacht. Und er guckte so raus durch diese großen Fenster auf den See und die Natur rauf. Und das jetzt mal kurz zum Wetter, wollte ich noch kurz sagen, weil das ganz viel ausmacht. Natur ist bestimmt da alles. Und ich möchte das einfach nur versuchen, in Worte zu packen, dass du da sitzt und rausguckst. Und egal, ob gerade ein Schauer gegen die Scheibe weht oder die Sonne da durchscheint oder die Wolken da sind, es sieht immer toll aus. Das Licht ist immer anders. Und das ist eine Sache, die ich aus Lappland mitnehme, wie schön Natur sein kann, auch in den Sachen, die man jetzt persönlich, wenn man jetzt sagt, es regnet. Klingt ja jetzt nicht so toll, aber es ist schön, weil da ist Wetter schön. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde ja auch, dass Wetter draußen in der Natur nicht ganz so schlimm ist wie in der Stadt. Also in der Stadt, wenn es regnet, sieht halt die Stadt scheiße aus. So. Also da gibt es wenig Städte, die bei Regen gewinnen. Ne? Aber draußen, je nachdem, wo man ist, kann natürlich Regen total romantisch sein. Du hast vorhin mal romantisch gesagt.
Habe ich schon.
Du hast vorhin mal das Wort romantisch getroppt. Das habe ich natürlich die ganze Zeit auf dem Schirm, ohne es mir aufzuschreiben. Ploppt es mir immer wieder auf, wann kommt dieser romantische Moment. Aber natürlich kann Wetter und auch Regen und schlechtes Wetter romantisch sein oder aufregend oder spannend, wenn die Natur irgendwie dazu passt.
Und wenn es auch nur, eigentlich ist es ja auch für notwendig, was hier jetzt alles passiert in dieser Folge und vor allen Dingen auch in Lappland. Die reden da auch nicht von, es regnet, es fällt was aus oder so. Die sagen also, ja, es regnet. Die sagen auch nicht diesen Spruch von wegen schlechte Kleidung oder so. Es gibt kein schlechtes Wetter, keine schlechte Kleidung. Das ist regnen, Wetter spielt einfach erstmal keine Rolle. Es ist halt da und es ist dann auch gut so. Und wird es da nicht so viel schütten, dann wird es auch einfach da einfach mal nicht so aussehen. So, ne? Und gut, ich sitze da in meinem Haus, in meinem gelben Schwedenhaus vorm Kamin, mache natürlich erstmal.
In Finnland, im Schwedenhaus.
In Lappland. Ja. So ist das Klischee eingebrannt. Ja. So ist das Klischee eingebrannt. Nein, aber mach das, was ich immer mache, vierte Mahlzeit, weißt du ja, ne? Unsere, die viel empfohlene vierte Mahlzeit, also das zwischen, sage ich mal, Mittagessen und Abendbrot, also eigentlich Kaffeekuchen, ist es in dem Sinne auch ein ganz starker Kaffee und Kampanisu gebe ich mir. Das ist ein typisches lappländisches Gebäck, ne? Also nicht zu süß, das wird ganz oft gemacht, habe ich ja ganz oft zum Kaffee bekommen. Nicht zu süß, wird zu Kaffee und Tee halt aufgereicht. Man kann das auch so reintunken, also so ein schönes Kaffeekuchengebäck, aber ballert eigentlich so voll, ist jetzt keine Sahnetorte, sondern eher so schlicht. Und jede Stadt, jeder Ort, jede Person hat, glaube ich, das beste Rezept dafür. Alle erzählen dir, nee, musst du so machen, musst du so machen.
Ne? Aber es ist eigentlich interessant, wenn wir bei uns hat sich diese vierte Mahlzeit ja in den letzten Jahren so eingeschlichen, dass das für uns hier irgendwie immer wichtiger wird und wir immer mehr darauf achten, was mir jetzt gerade auffällt, während du es erzählst, man kann, glaube ich, über die vierte Mahlzeit auch viel über die einzelnen Regionen, Länder und die Menschen lernen. Ne? Also manche ballern sich dann zur vierten Mahlzeit so die Zuckerbombe rein, die anderen wie eben so eher so was Kleines, was man ein bisschen tunkt, Ne? Ja. Ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen ruhiger. Ja, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ne?
Ich nehme als vierte Mahlzeit gern Spaghetti-Eis im Sommer. Ne?
Ja.
Doppelt Sahne. Ne?
Ja, doppelt.
Ne? Voll rein. Und andere, also ich glaube, man kann über das, was man an vierten Mahlzeit so hat, irgendwie viel auch lernen über die Leute und die Länder.
Voll, weil es halt diesen Moment gibt. Es gibt diesen Moment, wo du sagst, also wo man mal sagt, ich möchte mir jetzt noch was gönnen zwischendurch. Mhm. Und hat ja auch einen Gesprächscharakter. Ne? Also man unterhält sich während dieser kleinen Mahlzeit oder so. Und es ist tatsächlich so. Also ich habe das auch in diesem Haus, habe ich das zu mir genommen. Ich habe aber auch wirklich teilweise an Lagerfeuern gesessen. Wo einfach es einen Kaffee gab und das gab es dazu. Das hat dann auch jeder ausgepackt, weil es auch praktisch mitzunehmen ist, weil es jetzt kein groß spektakuläres, schützenswertes Ding ist, wie so eine achtstöckige Sahnetorte oder so ein Kram oder so. Ja. Das ist auch praktisch so. Ne? Gut, ich habe da gechillt. Das ist das Lagerfeuer, irgendwie, das Kaminfeuer brodelte so vor sich hin irgendwie. Der Kaffee war drin. Hatte ich irgendwann Bock auf das, was man nämlich verdammt oft in Finnisch Lappland machen kann, nämlich irgendwas zu machen. Man kann wahnsinnig viele Sachen da machen, draußen okay. In der Natur. Im Winter wird viel Ski gefahren. Jetzt gibt es Sachen, die mich persönlich, der ja nicht so ein Skifahrtyp ist, auch viel mehr begeistern, ehrlich gesagt. Und das Beste, die Tage sind ja lang. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie um 18 Uhr abends sagst, so Alter, ich habe noch richtig Bock, einen auf was auf die Beine zu stellen, dann hast du ja noch 6 Stunden Zeit, weil es wird ja einfach nicht dunkel.
Das ist verrückt. Wie ist das? Ich habe das ja in dem Sinn noch nie so intensiv erlebt, weil ich ja nicht so viel im Norden unterwegs war wie du. Wie ist das denn? Also macht das körperlich was mit einem?
Ja. Es macht was mit einem. Ich war ja im August da.
Ja.
Und diese Midsommerzeit, ja. Die ist in Finnisch Lappland so eher so Juni, Juli. Das variiert natürlich auch wieder von Ort zu Ort, wo der dann genau liegt und so. Das heißt, bei mir war es, die haben bei mir schon gesagt, ja, ist ja nachts schon mal dunkel. Das kann ich nicht bezeugen. Also es ist so, ich war auf Mitternachtswanderung. Ich bin um 12 Uhr nach Hause gekommen und es war nicht taghell, aber es war hell. Mhm. Und ich habe dann, wenn du dann so nachts um 3 mal kurz blinzelst oder so, wenn du im Bett liegst, die haben alle sehr dicke Vorhänge, egal ob du in Blockhütten pennst oder sonst wo, oder in gelben Finnenhäusern, dann haben die schon vorhangmäßig vorgesorgt, weil die auch wissen, dass die irgendwann mal Dunkelheit brauchst. Ich habe das dann nicht so gemacht in den Tagen, in denen ich da war, aber ich habe dadurch gesehen, es ist eigentlich nie ganz dunkel. Und es macht was, es ist einfach schön. Du verlierst tatsächlich manchmal so ein bisschen Gefühl dafür. Also ich glaube, du bist irgendwann, würdest du das jetzt durchziehen und überhaupt nicht darauf achten, bist du irgendwann energieleer. Aber vor allen Dingen ist es immer ein Euphorieschub.
Aber in den ersten Tagen stelle ich mir vor, dass man so, wow, geil.
Es ist toll. Ja. Es ist toll, weil eben, also ich hatte diesen Moment da tatsächlich und ich glaube, es war da schon relativ spät. Lass es 18 Uhr gewesen sein. Und ich hatte Bock, was zu machen. Mhm. Und normalerweise denkst du so, jo.
Normalerweise bei dir 18 Uhr nur eine Stunde und dann ist Schluss. Ne?
Genau, da wird der
Tagesschau und dann gehst du ins Bett.
Genau, ja. Und dann werde ich ins Bett geschoben. Ja, aber da war es gar nicht so, weil da ging dann irgendwie der Tag irgendwie nochmal auf neu für mich los. Es gibt übrigens eine andere Sache, die mir gerade einfällt, im August. Ich war ja, wie gesagt, kurz nach dieser Zeit da, wo die Sonne gar nicht mehr untergeht. Ich wusste das nicht. Die haben, das Thema Mücken ist ein Thema in Finnisch Lappland. Also wenn du wirklich in dieser Hochzeit da bist, im Juni, Juli, dann ist das wirklich wohl krass. Also das ist es immer noch wert, also das wohl auf jeden Fall sogar, aber es kann wirklich sein, dass dann einfach eine Wolke Mücken auf dich zukommt und dann einfach auch mal zubeißt. Also das heißt, da kriegst du wirklich viele Mückenstiche. Ich habe 3 mitgebracht, also es waren nicht viele und es ist nur einen Monat später. Das heißt, im August, als ich da war, Anfang August war es ja, ist das Mückenproblem auf jeden Fall fast eigentlich nicht mehr vorhanden. Mhm. Und das ist ein großer Faktor. Das haben die da auch oft gesagt. Die sagten, ja, die Mückenzeit ist ja jetzt vorbei. Und aber ich wollte was machen.
Ja.
Ne? So, Jochen möchte was machen. Was macht Jochen? Jochen fängt oben an auf der Liste der Sachen, die ihn glücklich machen. Und ich habe natürlich auf meiner Bucketlist, sagt man, auf dieser Lebensliste, die man...
So Influencer wie du sagen das, ja.
Also, du hast es heute mit mir, ne?
Das was ist, denn?
Aber es ist okay. Es ist ja tatsächlich...
Ich bin neidisch. Ich habe gesagt, das ist alles, das ist Schwäche. Also wenn ich so böse Kommentare habe, ist das reine Schwäche, weil ich die ganze Zeit nur neidisch bin.
Ja, das ist auch angebracht. Weiterhin, weil es einfach, jetzt kommt eine Sache, von der ich immer geträumt habe, von der ich dachte, dass sie eigentlich vielleicht, also von der man nicht zwingend glaubt, dass sie wahr wird, so wie es bei Träumen manchmal so ist. Ich steige ins Auto, fahre wieder eine halbe Stunde durch Wald und biege ab und fahre auf einen Feldweg und fahre eine halbe Stunde durch Wald. Nur Wald, die ganze Zeit immer nur Wald. Ne? Das ist Wahnsinn. Abgefahren, das macht dich total, ist fast psychedelisch. Schaue irgendwann auf mein Handy, aufs GPS, also macht da so die Ortung, aber ich denke, wo bin ich? Ne? Und scrolle so weit raus, bis ich überhaupt wieder was sehe. Das ist alles grün. Ne? So. Und dann ist da einmal so ein gerader Strich. So. Und das ist Russland dahinter. Also das heißt, ich bin in Finnisch-Lappland relativ nah an der russischen Grenze. Das ist ja relativ oft der Fall in Finnisch-Lappland. Bin aber dadurch auch wirklich im absoluten Nichts, weil dahinter fängt natürlich jetzt nicht so das Moskau-Russland an oder so, sondern halt da ist einfach auch nur Natur und da hat irgendwann mal jemand eine Grenze durchgezogen. So, das interessiert fast alle Bewohner, die dort in diesem Wald leben, nämlich Tiere hauptsächlich, überhaupt nicht. Hm. Und das ist auch schön so. Ich steige aus meinem Auto und höre halt erstmal gar nichts. Das heißt, die Stille ist fast erdrückend. Also du hörst so einen Wind in den Bäumen, also wie die Baumwipfel so irgendwie so im Wind sich wiegen, aber sonst ist da nichts. Und dann fällt mir irgendwann so ein, als ich da so stehe, so 15 Minuten, weil ich werde da abgeholt. Das ist so ein Treffpunkt, an dem ich da fahre. Ja. Fällt mir irgendwann so ein, als ich da so 15 Minuten so draußen stehe, so denke ich so, naja, der Grund, warum ich hier bin, ist jetzt vielleicht einer, der mich nicht sonderlich entspannen lassen sollte, denn es geht heute jetzt um Bären.
Das war kein Scherz vorhin.
Das war kein Scherz, es geht um wirklich Bären. Jetzt nicht dieser Wortwitz, so wie ich sammle eine Brombeere oder so, sondern Bären, die Tiere, Braunbären. Es gibt rund 2000 in der Region, in der ich jetzt gerade bin, also auch für Finnisch-Lappland relativ viele oder ziemlich viele sogar. Und der Bär ist für mich ein ikonisches Tier. Also ganz oben auf der Liste der Sachen, die ich mal erleben möchte. Es ist eines der größten Raubtiere der Welt. Ich finde der König des Nordens, das habe ich mir jetzt aber ausgedacht. Ich glaube, die Bezeichnung gibt es nicht, aber für mich ist es so. Und ich stehe halt an diesem Schild, wo einfach da steht Treffpunkt Bärenbeobachtung. Kennst nix und denkst so, wenn die jetzt nicht kommen und mein Auto irgendwie abknappst, so, dann ist natürlich nicht so richtig gut, ne? Weil dann lerne ich Leute kennen, beziehungsweise eher Bären. Warte so 15 Minuten, werde aber abgeholt von einer sehr, sehr lieben Frau, die arbeitet für, oder die Leuten hilft, Bären zu beobachten. Wir fahren so rund 500 Meter noch weiter in den Wald rein und sie erklärt mir nochmal, was ich zu tun habe, nämlich kein Deo. Also, ne, also du sollst nicht
kein groß Problem für dich.
Ein Parfüm jetzt. Das war... Das ist heute wirklich auffällig, aber ich verstehe es. Ja, ich habe den Bären ja gesehen, also vielleicht sehe ich auch keinen, aber mal schauen. Kein Deo, keine krassen Farben, das ist schwierig für mich, das weißt du. Ne?
Stimmt, bei deinen Shirts. Ich mag das, wenn es orange wird.
Jetzt kommt der Punkt, bei dem wo du rausfällst, ruhig sein. Und wir steigen so aus und gehen noch so 100 Meter an so einer kleinen Anhöhe längs. Links tut sich so ein kleiner See auf und kommt zu so einer winzig kleinen Hütte. Also so einer, das soll ich klassischen, aber ich habe es immer so im Kopf gehabt. So sehen, glaube ich, die Hütten aus, die irgendwo in der Natur stehen, wo so kaputte Leute so für 10 Tage am Stück irgendwie einfach nur so warten, bis irgendwie so ein Bär irgendwo erscheint. So, ne?
So kaputte Leute. Ja.
Einfach so, also ja, Leute, die
Grüße,
wirklich, die alles,
liebe Grüße von Jochen.
Die alles opfern, um eins ein Foto zu machen. Weißt du, so auch ich an diesem Abend. Und es hat, du kommst rein und da ist so ein relativ großes Panoramafenster, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht mehr, ob es Glas war, aber man konnte auf jeden Fall durchgucken. Und da passt, und mit diesem Blick auf diesen See, auf so eine Lichtung sozusagen mit dem See. Und da passen so 5 bis 6 Leute rein oder so. Und da bleibst du dann 4 bis 5 Stunden und hoffst, dass dir ein Bär auf diese Lichtung mit dem See kommt. Und ich muss jetzt ganz kurz sagen, Bären sind scheu. Bären haben keinen Bock auf Menschen. Bären machen das, was, also wurde mir zumindest gesagt, was auch böse Hunde oder große böse Hunde immer machen, wenn sie Kinder angehen, so vor denen, der Hund hat mehr Angst als das Kind, ne, so ungefähr. Also der Bär hat angeblich mehr Angst vor uns als wir vor ihm.
Angeblich.
Ja, das glaube ich auch, weil Bären haben jetzt in dem Sinne keinen Bock auf Menschen. Was da passiert ist, dass die schon, also diese Ranger, die diese Bären halt auch erforschen und so, also die arbeiten seriös mit diesen Tieren, ab und an halt irgendwie Fischreste da in diesen See reinwerfen, damit diese Bären eventuell davon anderen gelockt werden, die aber nichts mit dem Pensum an Essen zu tun haben, dass die Bären brauchen zu überleben. Die Bären werden dadurch nicht abhängig davon.
Okay.
Sonst was, weißt du, das ist alles jetzt nicht irgendwie so von wegen, dass sie da jetzt zugestüttet werden mit Essen. Werden da
angefüttert, so zoomäßig.
Unselbstständig irgendwie da irgendwie vor sich hin meandern oder so, sondern das sind wilde Tiere, die aber natürlich wissen, dass ab und an da was ist.
Ja.
So. Und diese Frau hat halt auch, die erforscht halt diese Tiere und hat mir relativ viel darüber erklärt und so weiter. So, ich habe mich informiert, das klingt alles seriös, das ist gut. Und wäre das in irgendeiner Form irgendwas gewesen, wo ich dachte, hups, da wird was gemacht auf Kosten der Tiere, hätte ich das nicht getan. So.
Ja. Sollte man ja generell immer so ein bisschen aufpassen. Also Tiere grandios, ne? Aber immer auch gucken, dass, wenn man sie sich angucken geht und dass man da einfach die Organisationen checkt, die das machen. Und meistens ist es ein guter Hinweis, wenn irgendwie eine Uni dabei ist, wenn es irgend sowas hat wie Erforschung, wenn was Seriöses ist. Das kann man immer nachgucken auch im Netz.
Ja, und einfach du auch das Gefühl hast, wenn du es liest, dass die Leute halt einfach sehr, sehr viel von dem beachten, was auch einfach extrem viel Sinn macht. Ne? Also du bist ja nicht offen denen gegenüber. Du hast eine große Entfernung. Da waren Leute, die... Da hat man ein Fernglas dabei. Mhm. Oder halt Teleobjektive, die größer sind als Menschen, so ungefähr. Weißt du, das ist dann so weit weg. dass das für mich auf jeden Fall seriös wirkte. So, wir warten, du wartest vor allen Dingen, weil du weißt es ja nicht. Irgendwann, also jeder Ast ist natürlich sofort ein Bär irgendwann. Du denkst, Alter, da hinten bewegt sich was, da huscht irgendwas vorbei, jetzt sind sie alle da, machen eine Pyramide und tanzen für uns rum. Passiert natürlich nicht. Aber irgendwann kommt tatsächlich einer aus dem Dickicht.
Wow.
Und groß, mein Gott, also weit weg. Ne? Aber man sieht es ja trotzdem auch durch ein Fernglas oder so rund, also weil die halt vorm Winter, wir befinden uns ja praktisch im Frühherbst schon fast in Finnisch Lappland. Also
die messen sich schon so langsam.
Die dann, ne? Lebensentwurf, 6 Monate fressen, 6 Monate pennen. Da denkst du nach, ne? Jetzt bist du erst recht neidisch. Ne?
Jetzt bin ich neidisch und still.
Ja, siehst du, das ist selten. Auf jeden Fall dick. Und man denkt schon so, oh Gott, ne? Also man ist sofort wieder auf dem Schema so, oh, die Ohren, diese pelzigen kleinen Ohren. Und ich so, oh,
wie viel dran greift.
Das ist wirklich süß. Ne? Ja. Und dann merkst du aber auch wirklich mit jeder Bewegung und jedem Auftreten der Aura, der macht dich einfach nur platt. Mhm. Also es wird natürlich niemals passieren, weil der wird dir niemals begegnen, weil die einfach so scheu sind. Aber da gibt es keine Diskussion. Da gibt es, glaube ich, nicht mal den Moment. Also es gab einen Moment, da ist der Bär, hat er sich schneller bewegt und der hat sich nicht angestrengt und das war so schnell. Also die Frau meinte zu mir, diese Rangerin meinte zu mir, so die können halt kurz wirklich schnell auf wie ein Rennpferd und dann halt sehr lange, aber auch auf mittlere Geschwindigkeit. Das sind einfach Killer. Das sind einfach, das will ich mal nicht dramatisieren. Das sind Raubtiere. Punkt. Ja, so, ja. Die machen dich einfach platt. So. Nicht dich, aber halt ihren Opfer oder was auch immer. Die fressen aber witzigerweise hauptsächlich Bären, weil es so viele gibt in Finnisch Lappland. Also ich
Bären essen Bären.
Ja. Und ernähren sich auch sehr, sehr viel vegetarisch, aber wenn es Proteine gibt, dann gibt es Proteine.
Das ist so ein bisschen wie Dschungelbuch, weißt du, Balu, der Bär, der unter den Stein guckt und da sind dann weiße Bienchen und Bären und so.
Aber so, sorry. Es war nicht so romantisch, für mich war es wirklich ein erhebender Moment, weil ich das Gefühl hatte, dass ich denen nicht schade und das sehen darf. Und mit mir war auch eine Familie da, da war auch so ein Kind, das hat natürlich den Mund nicht mehr zugekriegt. Das war natürlich hochgradig begeistert und fand das alles ganz toll, aber eher so ehrfurchtsmäßig. Es kam dann noch einer, der da wohl öfter vorbeikommt, sozusagen, weil die gucken dann ja öfter und dann hat sie gesagt, guck mal, der ist so und so alt. Du fährst auch ein bisschen, wenn du viel fragst, erfährst du auch mehr, hat man da wieder gemerkt. Hat sich mit dem anderen so ein bisschen spaßig so angelegt. Einmal hat einer gebrüllt, so ein Bär, da haben die sich mal kurz so aufgestellt. Also da ist jetzt kein Kampf passiert, aber halt das Geräusch. Boah, wenn so ein Bär brüllt durch so einen finnischen Wald, ey. Da ist auch klar, was
passiert. Und das ist halt dann einfach anders, als wenn man so eine Doku im Fernsehen sieht, was ja auch toll ist, oder irgendwie auf YouTube, aber wenn du es in echt siehst, ui.
Ja, das ist toll. Und was man oft vergisst, was da dann auf einmal guckt dich so nach oben, was die meisten Leute gar nicht gesehen haben, so, da saß dann so ein Seeadler rum oder so. Ne, dann siehst du aber auf einmal einen Seeadler. So, einfach, was für mich auch toll war, irgendwie einfach so, weil der halt dann im Tümpel halt öfter mal so irgendwie Pause macht, bevor er ans Weiße Meer nach Russland fliegt, übrigens, das nur 300 Kilometer weg ist. Also alles sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Die Sonne steht natürlich verdammt tief. Wir befinden uns wirklich ja 23 Uhr abends. Das heißt, die Sonne hat auch noch so ein tolles Licht, wenn sie mal durchkommt. Es regnet ja auch manchmal. Hat dann auch noch unglaublich geschüttet, als wir natürlich zurück zum Auto sind. Ganz klar, noch einen guten Regenguss abgekriegt. Was ich sagen will, das muss jeder für sich selber rausfinden. Für mich war es toll. Ich hab wirklich was Tolles erfahren und kann das nur weitergeben und habe noch mehr Respekt vor diesen Tieren. Das war ein wundervolles Erlebnis, mit dem ich sozusagen ins Bett gegangen bin um 24 Uhr, also es immer noch so ein bisschen hell war, meiner Ansicht nach. Aber man kann auch ganz andere Sachen da machen, also in Finnisch Lappland. Also ich will nochmal jetzt mal auf das kommen, was mich eigentlich im Herzen fast noch mehr gekriegt hat. Und das waren diese kleinen Sachen, dieser Alltag oder dieses Alltägliche, diese Natur, die da halt einfach so regierend ist. Ich habe mich zum Beispiel mal getroffen in den Tagen mit Mika und Satu. Das ist ein Ehepaar, ne? Die wohnen auf der Palosari Reindeer und Fishing Ranch. Das sei jetzt nur kurz gesagt. Und sie haben so ein kleines Business, weil sie in der 6. Generation Reindeer-Hirtin ist, also Rentier-Hirtin ist, also wirklich schon ganz tief in diesem Land verwurzelt. Und er ist halt Fischer und die gehen dann angeln mit Touristen und so. Aber sind vor allen Dingen da halt tief verwurzelt. Und die wohnen dann tatsächlich in seinem roten Skandinavienhaus. Mhm. Und mit der bin ich halt in den Wald gegangen und habe was ganz anderes gemacht. Also im selben Wald, in dem auch der Bär wohnt, aber habe halt mit ihr wirklich diese EE-Bären gesammelt. Und das war einer der abgefahrensten Momente meines gesamten Finnisch-Lapplands-Besuchs. Ich fragte sie, Satu, wo sind denn jetzt die Bären? Und sie lachte und zeigte nach unten und ich guckte genau hin. Und auf einem Quadratmeter waren 3 bis 4 essbare Bären, die wir alle kannten. Also halt, ich rede von Brombeeren, ich rede von Blaubeeren, ich rede von Cloudberries. Das sind so Bären, die sind hier witzigerweise noch gar nicht so
bekannt. Kenn ich gar nicht. Cloudberry, was ist das?
Gelbe, sehen aus wie gelbe Brombeeren, die essen die okay. da wie verrückt. Also die blühen so ein bisschen früh, die waren so am Ende ihrer Blütezeit, ja. irgendwie halt Anfang August schon. Die Blueberries waren voll da, das heißt, du hast wirklich eine Handvoll, also du hast Blueberries vom, du hast bist hungrig in den Wald gegangen, hast nur Beeren vom Boden gegessen, warst satt. Es waren überall dort. Jeder dort sammelt Beeren. Also die Hausfrau in Salla, in der einen Region, in der ich war, hat mir erzählt, dass sie dieses Jahr nur 14 Kilo Beeren bisher gesammelt hat. Und das sammelt die in ihrem Garten oder halt auf dem Weg irgendwo hin oder so. Überall in diesen, das Essen wächst da im Wald. Und ich bin mit Zato halt durch diesen Wald gegangen und es war einmal schön, weil es halt so ein, durch diese Lichtverhältnisse auch ein schönes Lichtspiel war auf dem moosigen Boden und so, der da dann auch speziell war. Also sehr doll ausgeprägt, das war alles so auf ihrem Land, aber wie gesagt, man kann das eigentlich überall da haben. Mhm. Und wir haben halt diese, also wir hatten irgendwann einen Korb voll Beeren und haben uns nicht groß angestrengt und haben zwischendurch auch noch die Hälfte gegessen, weil es so gut schmeckte. Also ich rede nicht von den, also so wie Beeren halt schmecken sollten. Ich habe lange nicht mehr solche Brombeeren gegessen zum Beispiel.
Ja, mehr Bio geht ja nicht, wenn das Zeug im Wald wächst.
Ja.
Also das ist,
du
also
isst das ist vom Zweig.
Ja. Und da ist nichts gespritzt, da ist nichts verändert, das sind einfach Beeren aus dem Wald.
Nada, genau. Und das ist, und ich natürlich als Deutscher erstmal so, sind da, wo sind die giftigen und so, meinen sie so, es gibt so eine, die schmeckt nicht so gut. Und man müsste schon jetzt wissen, dass jetzt eine Beere jetzt, also da muss man schon richtig viel falsch machen. Da käme ich dann ja wieder ins Spiel, um dann doch was abzukriegen.
Also wenn einer.
Ja, dann ich. Aber es war wirklich so, ich war an dem Morgen satt von Blaubeeren, einfach vom Busch im Wald und Brombeeren. Und dann gehst du weiter. Und dann siehst du ja auch dazwischendurch schon, weil es ja auch immer mal wieder regnet, Anfang August beginnt schon die Pilzzeit. Das heißt, da schießen Pilze in Form und in einer Reinheit, Schönheit, Größe und Pracht. Das ist absurd. Also Sato hatte halt einen Korb voll mit Pilzen gesammelt. Das sah aus wie ein Märchen. Sie war nun auch noch eine relativ kleine, ein bisschen so traditionell gekleidete Frau. Die war da nicht auf dem Touri-Termin mit mir, sondern die sieht einfach so aus und war fürchterlich lieb. Aber dann war halt diese relativ, im Gegensatz zu mir, relativ klein gewachsene Frau mit ihrem Körbchen unterwegs und hatte halt einmal Beeren und einmal Pilze. Da denkst du, das kann alles nicht wahr sein. Und nochmal, ich rede nicht von einem inszenierten Ding, sondern von der Realität, die da einfach so ist. Mhm. Ich habe mit Hausfrauen, das mache ich voller Respekt, das war nur jemand, der zu Hause die Arbeit gemacht hat, die ja wichtiger ist, fast als arbeiten zu gehen. Und sie meinte, hat mir wirklich über ihre Beeren, also was sie so im Garten findet, wo sie dann mal so hingeht und das einfach Juni, dass jetzt so Juli, August, September nur Beerenzeit ist. Gut, Pilze. Da wachsen, ich mach's kurz, da wachsen überall Steinpilze und Pfifferlinge, Michael. Also es sind Sachen, auch die finanziell hier ein Faktor in Deutschland irgendwie sind. Es gibt wohl weißstielige Steinpilze und schwarzstielige oder manche sind dann nicht die allerbeste Qualität. Und ihre Augen leuchteten, als sie darüber sprach, die war wirklich Pilzexpertin. Die meinte, die Schwächeren, die jetzt nicht so, die sie einfach nicht mehr essen kann, die gibt sie den Rentieren. Einfach weil die ja in zwei Tagen nicht mehr da sind. Pilze vergehen ja so schnell, wie sie kommen. Das heißt, wenn du da Rentier bist, isst du Steinpilze. Ja, was die Rentiere nicht essen, sind Pfifferlinge, das sei nur die Weime, die kriegt sie dann allein für sich. Da wachsen einfach, da hast du aber eine Lichtung, da wachsen einfach Pfifferlinge. So. Und das ist, und das Grundlegendste, und was für mich ganz, ganz entscheidend ist, für jeden Menschen da draußen, der mal nach Finnisch-Lappland will, es gibt ja dieses Jedermannsrecht in Skandinavien, da haben wir schon mal in der Schweden-Folge drüber gesprochen. Das ist, heißt im weiteren Sinne pauschal ausgedrückt, heißt es, dass jeder Mensch das Recht hat, die Natur zu nutzen für sich, solange er auch mit der Jedermannspflicht sie so zurücklässt, dass es niemandem schadet und die Natur auch selbst nicht. Ich fasse das jetzt mal so grob in meinen
Worten. Also übersetzt, auch wenn man im Zelt dort unterwegs ist, darfst du eine Nacht, darfst du irgendwo auf dem Grundstück zelten oder im Wald zelten, das dir nicht gehört und was nicht ausgewiesen ist. Es muss kein Zeltplatz sein.
Genau, es darf sogar, so wie ich es verstanden habe, informiert euch über eure Region dann immer. Ne? Aber es darf auch sogar auf dem größeren, weil die Grundstücke da ja auch größer sind. Also Satus Grundstück war jetzt durch das Erbe ihrer Verwandten oder so relativ groß, aber die sitzt ja nicht da überall auf dem Grundstück rum. Die ist da ja manchmal an manchen Ecken gar nicht. Da kannst du dann auch mal drauf zelten oder so, wenn das cool ist. Also das musst du das einfach, da musst du ein Gefühl für kriegen und das abchecken mit dem Land. Fakt ist, wenn du etwas so zurücklässt, auch diese Unterschlupfe, die es auch in der Wildnis gibt, wenn du kannst da ja tagelang wandern. Du kannst da tagelang wandern von Ort zu Ort sozusagen, wo man auch mit dem Auto lang fährt. Aber halt wirklich in der Natur, dann weit weg von den Straßen. Wenn du da übernachtest, dann wird da meistens Holz sein, mit dem du dir ein Feuer machen kannst. Aber du wirst dann, wenn du gehst, auch dafür sorgen, dass für den nächsten Holz da ist. Das ist das Spiel. Und mit den Beeren ist es genauso. Und du bist irgendwann, wenn du merkst irgendwann, du kannst fischen, du kannst Pilze sammeln, also im August, September und so. Du kannst Beeren pflücken, auch in der Zeit. Du kannst Wasser aus sehr vielen Gewässern trinken. Das ist einfach so, weil es da so sauber ist. Du kannst dich praktisch von der Natur, vom Ast in den Mund sozusagen ernähren. Und es gibt ganz viele Leute, die ich da getroffen habe, die gesagt haben, auch von den Finnen, die ich getroffen habe, die meinten, für uns ist das Schönste, wenn wir einfach rausgehen und das haben, was ich schon beschrieben habe. Und manche von denen sagen wirklich, manchmal gehe ich einfach raus und verschwinde so 3-4 Tage in der Natur. Manche sind 2 Wochen einfach unterwegs und die fahren nicht groß an bestimmte Orte, die gehen einfach los. Nicht, also weil es da überall diese Eigenschaften, die ich erzähle, die sind da fast überall so, weil so wenig Menschen da sind, weil die Natur so, so beherrschend ist. Ich habe da ganz viel über das Thema Jagen zum Beispiel geredet mit einem Rentierhirten tatsächlich. Das ist in der Sala-Region gewesen, die auch wundervoll ist. Also gerade das, was ich beschrieben habe, ist in dieser Ruka-Kusamo Gegend, das ist die eine Gegend, die ich besucht habe. Die ist ja noch näher an der finnischen Grenze. Da war das mit den Bären und das Gelbe Haus, das ich nachher noch näher beschreibe oder was ich kurz erkläre nachher noch. Das ist da und die Sala-Region hat den jüngsten Nationalpark in Finnisch-Lappland und ist eine noch, also das sind sogar nur 0,6 Personen pro Quadratkilometer. Also wem das andere noch zu stressig ist, der kann da dann. Und da habe ich mit so einem Rentierhirten gesprochen. So. Und der meinte irgendwann, da kam das Thema Jagen auf. Ganz viele Menschen in Finnland gehen jagen. Und da denkst du ja natürlich zuerst, so ich, ne, hab so erst gedacht, okay, jagen, Männer, Macht, rumballern, töten. So.
Irgendwie doof, ja.
Ja. Der Typ geht manchmal auf 2-wöchige Jagdtrips und schießt gar nicht, weil es für ihn darum geht, mit seinem Hund in der Natur zu sein. Ich kann jetzt nicht für die gesamte Jägerschaft sprechen, will ich auch nicht. Aber was du da gehört hast, dass da Leute einfach verschwinden für 1 bis 2 Wochen in der Natur und gegebenenfalls auch gar nichts mitbringen, sowieso nicht und auch nicht über Überdruss oder so schießen oder so, sondern einfach, die wollen einfach mit ihrem Hund draußen sein in der Natur und von den Sachen leben, die ich gerade gesagt habe.
Das ist voll mystisch irgendwie. Also wenn, was du erzählst und von Leuten, also wie du sagst, die verschwinden einfach für ein paar Tage. Es klingt wie so eine neue Netflix-Serie, weißt du, so. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Also dieses, es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwo ganz weit wegreisen und um sich selbst zu finden, um was auch immer zu tun.
Ja.
Und du erzählst jetzt von Leuten, die da leben in einer Region mit 2 Leuten pro Quadratkilometer oder 0,6, noch weniger. Ne? Und dann einmal im Jahr vielleicht sagen, entweder jetzt mit der Jagd oder auf einer Wanderung, die sagen, ich verschwinde einfach ein paar Tage, um noch mehr Ruhe zu finden. Ja. Das klingt ja wie so was Magisches, was Mystisches, so eine Selbstreinigung in der Natur, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Ne? Und zu sagen, also so bewusst verschwinden. Ich kann mir es gerade jetzt hier, wir sitzen jetzt hier 2022 in Köln im Sommer und man würde sagen, ich verschwinde jetzt mal 3-4 Tage, keine Ahnung, in die Eifel. Das könnte man ja gar nicht. Also wirklich verschwinden und abhauen. Und da kann man es, und es ist ganz normal offenbar, dass Leute sagen, ich bin jetzt mal 3-4 Tage wirklich komplett weg.
Naja, ja, genau. Und das sind nicht irgendwelche, also nur damit wir uns verstehen, ich überzeichne jetzt, das sind jetzt nicht irgendwelche durchgeschnallten Waldschräte oder so. Das waren alles völlig unterschiedliche Menschen, mit denen ich darüber geredet habe. Junge Leute, ältere Leute, Familienvater, der mit seinem Sohn jagen geht. Aber wie gesagt, der bringt dir eben nicht das Schießen bei, sondern die gehen mit dem Hund zusammen 4 Tage lang irgendwie in die Natur. Der hat mir von irgendeinem Fluss erzählt, irgendwie, wo die dann immer gerne hinfahren, wo der Junge dann spielt. Die treffen einfach keine Menschen. Von jungen Forellen, die den Jungen dann irgendwie unter Wasser, also so einfach so unglaubliche Naturnähe. Und weißt du, deshalb, das ist ja der Punkt. Das hilft mir jetzt auch, dass du das sagst, weil, weißt du, wir sind ja beide, wir machen ja einen nachhaltigen Reisepodcast so. Und das haben wir ja von Tag 1 gemacht. Und diese Natürlichkeit, in der die da zumindest regional leben, und ich finde auch sehr, sehr nachhaltig, eben aufgrund dieses Jedermannsrechts, dass da wirklich noch von den Leuten, die ich getroffen habe, voller Respekt ausgeübt wird, auch gegenüber der Natur, und auch der Art und Weise, wie die sich gerne und natürlich auch mit höchstem Luxus regional ernähren, weil das einfach die besten Beeren waren, die ich jemals gegessen habe. Also das ist ja auch noch das Beste. Das ist auch noch, das ist alles saisonal. Die Saisons sind da so stark ausgeprägt. Und das ist halt ein nachhaltiges Reiseziel. Weil ich will da nichts an. Alter, das Beste, was ich da gegessen habe, wächst auf dem Boden. Und es wächst nicht an einem eingegrenzten Garten oder an der Stelle, wo alle hinfahren, sondern es wächst überall. Wenn ich wandern gehe und ich habe Hunger, dann esse ich eine Beere, die da wächst. Und ich nehme nicht alle, damit die weiter wachsen, aber das, in Klammern, das würde ich sowieso nicht schaffen, weil es so viele sind. Das ist einfach, und dann bist du irgendwann, wir reden jetzt, glaube ich, seit, lass mich lügen, 40 Minuten, 45 Minuten, und dann bist du immer ganz tief da drin und verstehst so langsam, es gibt ja so Theorien, das will ich jetzt nicht überhöhen, aber dass finnische Menschen, wo die angeblich so glücklich sind.
Ja, die sind in diesen Rankings, die gemacht werden. Jede Statistik kommt immer darauf an, wie sie gemacht wird. Aber Finnen sind da zumindest immer weit oben in Sachen glücklich sein und Entspanntheit.
Ja, und ich hab die natürlich auch gefragt. Natürlich kann man darauf nicht wirklich antworten. Wir haben dann zusammen überlegt. Und das Einzige, was irgendwie bei rauskam, war vielleicht diese Naturnähe. dass ja auch die Leute in Helsinki, die ich getroffen habe, haben auch alle sehr, sehr viel über Natur geredet. Und alle fahren immer raus zu irgendwelchen Wochenendhäusern. Nicht, weil sie Geld haben, sondern weil sie noch weiter raus wollen. Mhm. Weil sie bei sich sein wollen. Und ob das nun für alle das stimmt, das möchte ich nicht beurteilen. Ich sage nur, dass mir das viel gegeben hat, weil ich ja auch näher bei mir war. Ne? Also beim Bärensammeln, beim Pilzesammeln. Ich war dann auch noch kurz fischen, habe natürlich nichts gefangen, weil es ein bisschen windig war. Aber das ist völlig egal. Also weil du einfach ganz nah bei der Natur bist, den Elementen ausgeliefert und gar nicht so dramatisch, sondern einfach wunderschön. Und dann halt in dieser Schönheit, die halt in diesem gelben Haus oder was für immer auch Haus, wenn du jeder aus Fenster, ich habe in Blockhütten auch gewohnt, in Salla gibt es wunderschöne Blockhütten, die du mieten kannst, wenn du jetzt nicht mit dem Camper unterwegs bist. Salla ist unglaublich leer von Touristen noch, also im positiven Sinne, also du hast da sehr viel Platz für dich und du kannst da wunderschöne Sachen machen, also E-Bike fahren, du kannst da klettern, wandern, was auch immer. Die haben da den jüngsten Nationalpark in Finnland, der wurde erst dieses Jahr gegründet. Du kannst da Mitternachtswanderungen machen und du bist immer nah bei dir und die Natur sieht immer so aus, ja, so ein bisschen wie so ein Gemälde. Es hat immer so ein Tüpfelchen drauf. So ist es ja eigentlich gemeint, denkst du so. Ich war gerade bei diesem Rentier-Menschen, der mir vom Jagen... Ich war bei dem in der Salla-Region und das ist auch übrigens, was man mit Kindern toll machen kann. Du kannst Rentiere besuchen. Das hat natürlich zum einen was Romantisches oder schon wieder oder was Schönes wegen Weihnachtsmann und Weihnachtsromantik und so.
Das klingt nach einem Kinder- oder Familienparadies.
Ja, ist es
also,
auch.
Ne? Also ja. mit kleineren Kindern, sag mal, die, keine Ahnung, jetzt 3, 4 sind und schon so ein bisschen laufen können, weil da ist ja Platz, da fahren nicht viele Autos, kannst mal rennen lassen.
Genau.
Und Bären pflücken.
Genau, und es gibt nicht viele Gefahren. So. Mhm. Und das ist ein Kinderparadies. Und gerade diese Rentiergeschichte, dann hat dieser Reindeer-Hörder hat dann erstmal so einen Schrei ausgerufen, so, oh, ganz laut hat er so gerufen über die, und das schallte über die Seen und Wäldern weg. Und ich dachte erst, okay, Touri-Alarm, der macht jetzt so einen auf Hacker-Hacker, so irgendwie so ein bisschen, ich mache jetzt mal irgendwas, was die Leute mit nach Hause nehmen. Und ich denke so, was soll der Ruf? Eine Minute später rasten an mir 40 Rentiere vorbei, die den Ruf irgendwo gehört haben im Gelände und sofort den ganzen Rudel losgelaufen sind, weil die wussten, jetzt gibt's was zu essen, weil die werden ja gefüttert. Das sind ja einfach, sind ja Tiere, die auch gehalten werden.
Nutztiere, genau. Ist ein böses Wort, aber so.
Und dann rasten die so auf mich zu mit diesen riesigen Geweihen, die im August übrigens sehr schön sind, weil die so pelzbewachsen sind und wirklich stolze Geweihe und so. Ich stelle so ein paar Bilder, stelle ich auch ins Netz. Und ich habe den Windhauch gespürt, als sie vorbeigelaufen sind. Und das ist total piesig und entspannt. Die werden irgendwo angeblich mal am Anfang des Jahres oder so, werden die immer so ein bisschen aggro, wenn die in Paarungszeit sind. Aber das waren die piesigsten Tiere. Die kannst du als Kind, könntest du die streicheln, kannst die beobachten, kannst du über Natur was lernen. Und sitzt dann halt in dieser, das heißt Kota, das ist so eine, klassische finnische Behausung, das heißt, es sieht aus wie so ein Wigwam oder weißt du, wie so ein Zelt, das so oben spitze, nur aus Holz. Mhm. Und in der Mitte ist ein Feuer. Und da sitzt du dann drin. Und das ist mal ein Unterschlupf in der Natur, da kannst du aber drin sitzen, einfach ein Feuer machen, dich unterhalten. Da gibt es auch wieder Kaffee und wieder dieses Gebäck und so. Und da haben wir uns dann unterhalten. Und da hat er dann erzählt, dass wie das mit den Tieren so funktioniert, was ich gerade so ein paar gesagt habe, so ein paar Infos schon so gegeben und so. Und die ganze Zeit sah ich halt an dem Feuer vorbei, aus dieser Öffnung dieser Kota halt raus, diese Tiere mit diesem prächtigen Geweihen so vor so einem See stehen. Auch wieder so ein schönes, für mich hängengebliebenes Bild. Und für Kids ist es bestimmt was, weil das interessant ist, weil das lieb ist, weil das tiernah und naturnah ist und nicht gefährlich oder so. Die verzeihen relativ viel, die Tiere, glaube ich. Die haben sogar mich ausgehalten. Und das soll schon was heißen. Ne? Auf jeden Fall, das ist es. Ich glaube, das fasst es so ganz gut zusammen, diese Region für mich. Was man machen sollte, sind diese Midnight Hikes, was ich schon sagte, dass du wirklich mal, das ist manchmal Wolkenbehang und es war jetzt auch wohl ein relativ nasses Jahr, dass du halt manchmal, wenn das Wetter gut ist, siehst du halt eine fast senkrecht stehende Sonne, die über das Land strahlt. Und dann sind wir auf einem dieser kleinen Hügel drauf gewesen in Salla und dann hast du einen Blick über diese Region mit so ein paar Seen und das Licht kannst du nicht erklären. Tatsächlich. Das ist ein Licht, das hat nichts mit dem Sonnenuntergangslicht hier zu tun, sondern es ist so ein irgendwie ein klares Licht, also eigentlich ein taghelles Licht, was aber kühl ist und von der Seite kommt und dadurch jeden Grashalm und jeden Baum in so ein ganz komisches Licht, also einfach ein Licht, ich könnte es dir nicht beschreiben, denn also du stehst da und bist einfach relativ tief berührt davon und gehst dann halt wieder zurück in deine Kota, die da auch auf dem Berg war, wo wir dann waren. Da gibt es immer mal wieder sowas, wo man sich dann hinsetzen kann mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist und da dann Käffchen trinken, Würstchen isst oder was auch immer. Und diese Naturnähe, die ist schon tief hängen geblieben. Das heißt, du hast einmal diese spektakulären Tiergeschichten und manchmal aber halt auch sehr schlichte Sachen, bei denen du bei dir bist und
verschwinden kannst.
Ja.
Ja, bei mir gehen da ganz viele Räder los gerade so.
Mir hat mal tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war irgendwie so ein, ich habe ja viele Musikinterviews gemacht, da hat mir immer so ein Künstler gesagt, so habe ich mich mit dem unterhalten und dann war so ein ehrlicher Moment und dann redet er so in sich rein, ich will das alles gar nicht, ich will verschwinden. Wollte gar nicht mehr. Aber so böse ist es gar nicht, also dunkel ist es gar nicht, weil die sind da einfach, die sind, das ist so. Da fährt der Papa mit den Kindern halt 3 Tage halt irgendwo in die Botanik rein und dann ist gut. Es gibt eine Sache, die natürlich in Finnland man machen muss.
Wodka trinken?
Sauna. Oder?
Also, ja.
Also ich finde schon, das ist so ein Klischee, das man auch hat und das habe ich mir dann auch gegeben. Und das ist,
du hast den schweren Gang getan und hast dich in die Sauna gesetzt. Respekt.
Es ist.
Ich bin nur neidisch, tut mir
leid. Nein, es ist, auch das bringt ganz gut dieses finnische, nachhaltige und unaufgeregte und naturnahe so auf den Punkt, was dich auf so eine langsame Art sehr glücklich macht. Sauna heißt bei mir, für mich in Deutschland meistens angeklebt an so einen Fitnessclub oder an so ein Wellnesshotel. Und ich finde Sauna eigentlich gar nicht, finde ich ganz cool. Also mag ich, fühle mich danach ganz gut. So. Dann gibt es die finnische Sauna meistens, die hat dann irgendwie so gefühlt 90 Grad. Also so, das ist so die Top der Liste. Denkst du so, geil, ich muss höher gehen, finnische Sauna, 90 Abfahrt. So. Ich saß in einer wunderschönen Gegend, an einem finnischen See, in einem alten Holzhaus, mit einer finnischen Natursauna. Was letztlich heißt, dass sie traditionell hochgeheizt wird, dass da sehr viele Stunden Feuer gemacht wird mit Holz und da wird ein Steinofen aufgeheizt, dann geht das Feuer aus, dann lässt man den Rauch aus der Sauna raus, dann macht man die Tür wieder zu und dann wird es darin heiß, weil der Stein natürlich mega aufgeheizt ist. Es ist aber eine ganz andere Hitze. Die ist nicht so heiß.
Okay.
Die ist viel weicher und es ist viel feuchter. Es ist nicht dieses harte Baller, diese Ballerhitze. Du setzt dich da rein und irgendwann meinte irgendjemand, weißt du, wie lange wir hier schon sitzen? Und ich so, nee, seit 25 Minuten.
Oi.
Und wir unterhalten, warst du mal in der Sauna? Bist du so ein Saunamensch?
Ja, ich bin ja eher, mich erinnert das, ich bin ja eher so auch der Dampfbad-Typ.
Ja.
Weißt du, da ist die Luftfeuchtigkeit halt da hoch und dann halte ich es da auch länger aus, auch wenn es heiß ist. Ich finde das sehr angenehm. Das mag ich gerne, so diese wirklich heißen Saunen, wo da noch so ein Aufguss ist und man dann noch irgendwelches heißes Wasser ins Gesicht geschossen kriegt, dass man denkt, man stirbt gerade oder einem ätzt gerade die Haut weg. Ich bin ja nie so für den Kampf gegen den eigenen Körper oder für sowas. Aber so, ich mag Dampfbad und das, was du sagst mit diesem heißen Stein der Luftfeuchtigkeit, erinnert mich dran.
Eigentlich ist es dein Ding. Also jetzt, wo du das sagst und wo ich dich als Mensch ein bisschen kenne, es ist einfach, in deutschen Saunen ist es ja oft still auch. Mhm. Da wird ja so, wenn du dich mit einem unterhältst, dann wird schon mal geguckt oder so. Ja. Eine finnische Sauna ist ein ganz anderer Ort, weil da muss nicht geredet werden, aber es wird auch gern mal viel geredet. Und es ist ein Ort, der nicht so heiß ist, feuchter und viel mehr mit dem Körper zu tun hat, also einem viel besser tut in dem Sinn und einen nicht so fordert. Und auch ein angenehmer Ort ist, wo sich, das kann 5 Minuten dauern, das kann aber auch 40 Minuten dauern. Völlig egal, so wie du dich halt fühlst. Und das Wasser wird zum Beispiel ja auch nicht dann auf irgendeinen Steine in der Mitte gemacht, sondern wirklich auf dieses Ding da, also auf diesen großen Steinofen sozusagen. Und man sagt so, in Finnland wurde mir erklärt, wenn du dieses hörst, dann ist die Außenwelt draußen und du bist da. Und das kann bedeuten, dass du da Probleme besprichst, dass du da vielleicht auch mal ein Geschäftsgespräch führst, aber vor allen Dingen auch Sachen besprichst, die einfach geklärt werden.
Das ist eher ein sozialer Ort.
Total. Ja. Es gibt eine alte, also es ist so, dass früher waren die Saunen die einzigen heißen Orte oder mit heißem Wasser, also im Haus früher. Mhm. Und da ist Winter, da sind 30 Grad irgendwo auf dem Land. Deshalb gab es überall.
-30 Grad,
ja. Da wurden Kinder geboren, weil das der sauberste Ort war.
Mhm.
Da gibt es sogar eine Theorie, dass manchmal Leute in der Sauna gestorben sind. Es gibt in finnischen Krankenhäusern gibt's Saunen, wo die alten Leute noch einmal die Woche hingebracht werden, weil das so tief in der DNA ist. In jedem Haus, in jedem Haus. Ich war auf diesem Gut von der Bärensammlerin und ihr Mann, Mika und seine Frau, da haben die so einen kleinen Van hingestellt, oben auf so eine kleine Anhöhe mit dem schönsten Blick auf den Wald für Touristen. Da kann man so zu zweit so ein Ding mieten. Wundervoll, auch vielleicht ein guter Ort auch, um da mal unterzukommen unterwegs oder so. Können wir einen Block reinhauen. Ist wirklich schön. Und selbst da ist eine Sauna drin, in diesem kleinen Wohnwagen.
Ja.
In Mietshäusern haben die mir erklärt, wenn du zur Miete irgendwo wohnst, gibt es meistens unten drin oder wo auch immer eine Sauna und da gibt es einen Plan fürs gesamte Haus, wer wann da reingeht und die Leute nutzen das. Das ist nicht wie so ein Wellness-Ding, wo keiner reingeht, sondern alle Sauna ist in der DNA dieses Volkes. Es gibt junge Leute, die sich abends fertig machen am Wochenende und zusammen in die Sauna gehen und sich dann fertig machen und dann weggehen. Die sitzen auch nicht alle nackt da rum übrigens. Ich hatte auch was an. Das ist nicht irgendwie dieses Nacktding, sondern du hast, da kannst auch einen Badeanzug haben oder was auch immer. Das ist einfach ein Gemeinschaftsraum, der ganz tief drin ist in dieser Gesellschaft, wo Sachen besprochen werden, wo halt wie, sogar Sachen wie Geburten passieren. Hochinteressant.
Spannend. Aber das ist ja dann aber auch wieder der Kreis, wo du ja durch die Erfahrung lernst, wie die Natur dort so eine Gesellschaft in die Menschen prägt, dass sie sich dann diese Saunaorte, diese Aufwärmorte, diese Orte, wo du zusammenkommst, was ja in anderen Gesellschaften oft dann so Kirchen sind oder hin und her zum Beispiel oder Dorfgemeinschaftshäuser oder der Fußballverein, ne, sowas. Mhm. Und dass das einfach natürlich über Natur und Wetter und über die Jahreszeiten da entstanden ist, dass das die einzigen Räume sind, die du eigentlich fast das ganze Jahr nutzen kannst, wo du dich treffen kannst.
Ja, und wo Sachen passieren, die sonst nicht passieren können.
Spannend.
Und das eine Frau meinte da, wenn dieses Zischen kommt, ist die Außenwelt weg. Und die andere meinte, ja, selbst wenn sie nie verschwindet, sie ist zumindest für die Zeit weg, wo wir hier drin sind. Und ganz spannende Sachen kann, also die haben sich totgelacht, als ich gesagt habe, es gibt in Deutschland so Saunen, wo so Lichtshows und so Typen mit so Handtuchshows.
Ja, das meine ich vorhin. Die einem irgendwas
so, genau. Der sich so vor dir Gesicht wedelt und so. Die haben sich totgelacht. Die meinten, was ist das
denn? Mit so Ästen wedelt und.
Ja. Also, du schlägst dich manchmal mit so Baumdingern, machst du in der finnischen Sauna auch, aber halt diese Shows. Das ist eine völlig unaufgeregte Geschichte, die da machen. Mhm. Was dann ein bisschen aufgeregter wurde, war natürlich, als wir da raus sind. Normalerweise kommt ja nach einer Sauna dann die Abkühlung. Und was gibt es in Finnland? Seen. Das Ding steht an einem See und alle versammelte finnische Mannschaft, vier, fünf Personen, natürlich alle straight da rein. Du kennst mich und mein Kältegefühl. Ich hatte überhaupt keinen Bock, aber der Gruppenzwang war natürlich da.
Hast du geschrien?
Nee, aber ich habe es gemacht und sie haben sich totgelacht. Ne, weil ich natürlich da rein bin, sowieso, nehmen wir auf Zehenspitzen, habe ich dann so nach hinten, haben wir auch ein bisschen irgendwie, das war alles sehr unästhetisch, was ich gemacht habe.
Da habe ich vollstes Verständnis.
Aber ich bin in den See gesprungen und der war so, Respekt. Sie sagten 17, da mussten sie alle lachen, sagten, okay, ist 14.
Respekt, Jochen.
Und ich bin rein, natürlich war es toll. Und es ist schlimm, wenn die Leute sagen, ist total toll, musst du auch machen, aber ist total toll, musst du auch machen.
Ist toll.
Ist wirklich, musst du auch machen.
Ja.
Und es ist wirklich toll. Also, und dann kommt dieses Saunagefühl und dann, also es hat viel mehr mit Natur zu tun, es ist viel unsteckender, es hat gar nicht diese Spitzen, dieses Extreme und es hat wieder eine ganz große Natürlichkeit, würde ich sagen. Und sowas findest du in Finnisch-Lappland, wenn du es suchst, sehr schnell, würde ich jetzt auf jeden Fall
sagen. Wahrscheinlich in jedem Ort, irgendwo, wenn es Orte gibt.
Ja, also sowohl in Ruka-Kuusamo als auch in Salla, also diese beiden Regionen, die ich bereist habe, auf jeden Fall. Und wie gesagt, in meiner Blockhütte, in der ich in Salla gewohnt habe, war eine Sauna dabei. Aber diese andere Sache ist dann nochmal was anderes, wo dann noch so ein See bei ist und so. Mhm. Also ich kann nur meinen Hut ziehen vor dieser Gegend und ich kann nur sagen, dass sie, das gibt so Orte, wo man dann so sitzt, kann man ja vielleicht so sagen, ich sitze dann irgendwann wieder in meinem gelben finnischen Haus und habe jeder Blick ist irgendwie ein Gemälde aus dem Fenster, wie gesagt, Lichtspiele und so. Und da merkt man dann irgendwann so, dass man tatsächlich überlegt, also hier könnte man es schon aushalten. Das ist natürlich kennen das alle, Urlaubsromantisierung. Im Urlaub ist es so, dass man immer denkt, man kann überall schön leben und so, aber es hat wirklich sehr viel lebenswerte Momente gehabt. Auch, also ja.
Ja, weil es ist ja in gewisser Maßen klingt es ja auch, obwohl es gar nicht weit weg ist von uns, wie ein Kulturschock so ein bisschen. Also im besten, positivsten Sinne. Ne? Also ich denke ja immer so an meine Kulturschocks, zum Beispiel, du bist auf einmal in Marrakesch in der alten Medina und denkst so, Alter, das ist ja genau das Gegenteil von wo du warst. Ne? Aber es ist ein positiver Kulturschock, weil alle Sinne werden irgendwie angeregt, weil alles ist anders und irgendwie alles ist so auf Alert, auch so, zwar immer noch so ein bisschen unsicher, aber auf Glücksalert. Und das ist ja auch, du bist in Europa, du bist im Norden von Finnland und ein paar Stunden, wenn man will, ein paar Flugstunden oder vielleicht eine Tagesreise mit Zug und Fähre weg und du bist in einer komplett anderen, fast märchenartigen Welt.
Ja, und es ist, und da auch, also du bist in deiner Hütte und du gehst halt einen Meter und du hast diese Beeren, also jetzt, ne, also die Früchte des Waldes sozusagen, und da gibt es auch diesen, du machst nur einen kleinen Schritt und bist auch wieder, ne, du kannst dich einfach in die Natur begeben und das macht was mit einem und diese Nähe, die da alle zu haben, also sei es halt weiß ich, der Taxifahrer, die Bedienung im Restaurant, die Frau von der Tourismusbehörde, die Besitzerin dieses Hauses, zu dem ich leider mal kurz komme, irgendwie alle reden irgendwann davon, dass sie halt dann irgendwann in die Natur gehen und wie viel Bären sie gepflückt haben, weil es einfach Alltag ist. Und diese finnische Nummer, das ist nichts von alten Leuten. Also diese Saunanummer, das ist nichts von alten Leuten, das ist nichts von einer Generation, von einer speziellen Art Mensch. Oder weißt du, von wegen so, ich bin der Typ, der Autos tiefer legt und ich bin der Typ, der sich irgendwie gute Saunaanlagen kauft, sondern das machen irgendwie alle. Das ist da irgendwie so. Und das hat alles ganz viel mit Natur zu tun. Dieses Haus, wo ich mir diese Gedanken, ich habe auch da ein paar Sachen aufgeschrieben für diese Folge, dieses gelbe Haus, an dem ich auch angekommen bin. Das heißt House of the Northern Senses. Und das ist letztlich, wollen gerne so ein Home Away from Home sein. Das ist letztlich wenn man das eingibt, House of the Northern Senses, ich will das jetzt gar nicht zu ranbreiben, ich wollte einfach nur sagen, dass das ist wirklich eine Unterkunft, die ich wirklich toll fand, die auch wirklich für mich so wieder einfach so wie so eine Briefmarke auf so einen perfekten Brief so raufpasste. So ein paar Zimmer, es war eine alte Schule tatsächlich vom finnischen Dorf an so einem See. Das Dorf ist auch sehr malerisch, das liegt so ein bisschen weg jetzt und das ist auch größer, so ein größeres gelbes Schulgebäude und das haben Besitzer halt, neuen Besitzer haben das halt aufgekauft. Die kommen aus Helsinki und haben gesagt, die haben sich tatsächlich, wurde mir dann erklärt von der Frau, die auf dieses Haus aufpasst, haben sich tatsächlich auch in diese Blicke verliebt. In dieses, die, jedes Mal, wenn sie da waren, meinen sie, sah es anders aus. Wollten unbedingt halt sowas daraus machen, dass da Leute halt wohnen können. Der Zaun war übrigens zu, die Gartenpforte am Anfang. Die weiße Gartenpforte war zu, weil sonst die Rentiere reinkommen. dass die herzlich willkommen sind, aber manchmal will man das halt nicht, so weil ja. Die Natur halt einfach, die ist da einfach so und irgendwo ziehst du halt einen Zaun. Der See friert im Winter zu. Das wird aber eine Verkehrsstraße. Da kannst du dann drauf entweder ein Loch reinmachen und angeln oder halt von der Sauna da reinspringen. Machen die Leute wirklich oder was auch immer. Und ich wollte aber nur kurz, dieses House of the Northern Senses hat mich wirklich da nochmal, das war wirklich ein toller Ort, den ich schön fand, den ich hier einfach mal erwähnen will als einer der wenigen Hoteltipps, die wir so haben. Aber auch sonst, wie gesagt, in Salla die Hütten und so. Also ich hab mich einfach, viele Leute, die das hier hören, die werden zum Nordkap fahren, durch ganz Skandinavien, die werden campen, die werden mit dem Camper fahren. Wir wissen, wer ihr da draußen seid, aber das ist ja auch alles für euch jetzt, weil ihr könnt dann wirklich vom Campingwagen zwei Schritte gehen und euren Bärenfrühstück sozusagen sammeln. Und eine Sache noch, und dann bin ich auch durch, weil ich dann auch viel mit den Leuten über diese Jahreszeitengeschichte geredet habe und die meinten, August sei deshalb, ich weiß sozusagen, etwas zu spät für diese richtige Midsommergeschichte. Aber sie meinte, es sei halt zum einen wegen der Moskitos cool, zum anderen wegen der Bären und aber halt auch, weil diese Northern Lights, ne, von denen immer alle sprechen, diese Polarlichter, die gibt es natürlich im Winter. Stimmt auch, aber die fangen Ende August an. Das heißt, wenn du Ende August nach Finnisch Lappland fährst, dann hast du fast so eine gute Chance, die zu sehen. Also wirklich, ich meinte auch, ist die jetzt so ganz klein? Nö, die ist fast genauso groß. Und das Gute ist, sie nennt es dann, ich weiß nicht, ob es Double Northern Lights war, aber was ich nie bedacht habe, die sehen. Die sind ja alle zugefroren im Winter, weil es ja wirklich kalt ist. Und da sind sie es noch nicht. Und das heißt, wenn du die Northern Lights siehst, dann spiegeln die sich auch noch im See.
Ach du liebe Zeit.
Also es ist, deshalb breche ich diese Lanze für Finnisch Lappland im Sommer, weil das, glaube ich, nicht eine Sommersaison in einer Winterregion ist, sondern weil es eine ganz eigene Top-Destination für mich ist, die ja nicht mal groß teuer sein muss, wenn man da auf eigene Faust hinfährt. Ungefähr so fasst es das zusammen. Du weißt, ich merke es, ich ringe nach Worten, weil ich einfach auch irgendwie tief bewegt bin.
Wow. Ich bin auch tief bewegt. Also ich konnte den Neid ein bisschen abschütteln und mich mit dir freuen. Ich hoffe, du hast es gemerkt.
Die finnische Ausgeglichenheit.
Nein, ich finde es sehr inspirierend. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dieses Verschwinden fand ich sehr inspirierend. Und das ist so ein besonderer Ort, über den in der Vergangenheit ja, ne, über Skandinavien und Lappland, damals war Schwedisch Lappland, auch schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen haben und uns haben inspirieren lassen. Das hat jetzt nochmal so einen Dreh und sagen wir, deine Erlebnisse mit den Bären und den Bären, dieses Raus, dieses Märchenhafte, dann doch diese wenigen Menschen und das Soziale dann mit der Sauna, das ist ja dann auch wieder ganz witzig, dass es halt einfach anders funktioniert. Und also es ist halt seit langem mal wieder, ohne jetzt irgendwie wertend zu anderen Orten zu sein, aber sehr überraschend.
Ja.
Also ich fand jetzt das, was du erzählt hast, sehr überraschend. Ich war jetzt eher so, ich hatte so im Kopf, okay, der macht da jetzt lange Wanderungen und ist da und da und da, aber man muss sich, also kann man ja auch alles wunderbar machen und das machen die Leute, wenn sie da ja auch verschwinden. Aber muss man ja gar nicht, weil man kann ja auch spazieren gehen und Bären essen.
Genau, du kannst halt, ne, natürlich, es gibt tolle Biking-Routes da und diese, die heißt eine E-Fat-Bike, mit denen du richtig so Berge hochfahren kannst. Habe ich alles auch mal kurz probiert. Das ist mega. Mhm. Und du kannst sogar zwischen Ruka, Kusamo und Sala wandern, tagelang. Du kannst von der einen Region in die nächste gehen, tagelang, weil da ist wieder dieses Verschwinden. Das heißt, das Abenteuer liegt in dem Sinne vor der Tür und du kannst das halt auch mit jeder Form von Action, Sommergeschichten, auch so mit Kanu fahren auf wilden Flüssen und so, kannst es, das könnt ihr da alles machen. Ich wollte ja auch aber halt ein Gefühl geben für diese besonderen beiden Regionen, die nochmal verlassener sind und halt auch für alle einfach so dieses, ja, ich wollte halt versuchen, ein Gefühl zusammenzufassen und diese Action-Geschichten kommen noch on top. Irgendwie so, ich weiß nicht, du weißt, was ich meine. Hoffentlich.
Ja. Jochen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Beschreibung. Ich bin sehr gespannt auf die Bilder bei Instagram und die Reels und die Eindrücke da. Und natürlich gibt es bei uns auf dem Blog Reisen, Reisen, der Podcast, dann von Julia auch nochmal Ausführliches mit Bildern zur Region, zu Finnisch Lappland. Julia ist unsere Blog-Chefin. Wir haben ganz viele Chefinnen, wie ihr merkt. Ja. Aber so funktionieren wir ganz gut. Dann haben wir so Leitplanken, die sagen, lauf da lang, dann läuft es ganz gut. Genau, schaut bei uns vorbei bei Facebook, bei Instagram und auf dem Blog. Da könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden. Den gibt es einmal im Monat, auch nochmal als Add-on. Meldet euch gerne an, gibt es nochmal überraschende Tipps und Neuigkeiten rund um Reisen, Reisen und die nächsten Destinationen, bevor es alle anderen. Das ist ein schöner Werbespruch, ne? Bevor es alle anderen erfahren, erfahrt es ihr in unserem Newsletter. Und das ist eher ein Newsletter-Magazin. Also es ist jetzt nicht nur 3-4 Sätze, sondern da ist richtig Fleisch am Knochen, wie der finnische Bär in Lappland sagen würde. Ich hab Bock, mich damit jetzt mehr zu befassen. Vielen Dank, Jochen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dabei sein und zuschauen. Vielen, vielen Dank und habt eine gute Zeit da draußen, was immer ihr gerade tut.
Auch von mir Dankeschön und danke, dass ihr euch das anhört und dass ihr da seid und dass ihr uns manchmal gute Bewertungen gebt und dass ihr euch beteiligt an unseren Unterhaltungen, die wir auch im Internet führen und dass das hier keine Einbahnstraße ist. Das macht uns sehr glücklich und hätte ich das erlebt und euch nicht erzählen dürfen, dann wäre es nicht ganz so schön gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass Michi neidisch ist, ist das größte Ziel. Jetzt habe ich, das ist auf meiner Bucketlist ganz oben gewesen. Und schön. Das habe ich jetzt auch noch erreicht. Nein, Dankeschön, alles Gute, wo auch immer ihr seid. Gute Reise, passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.
Adieu.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.